Was ist das? Das heutige Datum, danke Gisela. Was fällt euch denn auf? Wir sind heute beim Zahlen, ne Marianne? Wir sind heute am Rechnen und am Zahlen gucken. Jemand sagte das neulich, als wir das Datum festgelegt haben für den Start unserer beiden Gottesdienste, haben wir nicht über das Datum gebrütet oder meditiert, sondern wir haben gesagt, nach der Taufe fangen wir an. So war's. Aber ich finde es faszinierend, dass hier eine Wiederholung ist. So, ich dachte, hey Gott, Wiederholung ist irgendwie dran. Es ist in den Predigten, in den Schulungen dran gewesen und es ist heute sogar sofern dran, dass wir einen zweiten Gottesdienst haben. Also ich glaube irgendwie, das ist ein Datum, an das werden wir noch lange denken und sagen, damals fing etwas Neues an. Ehre sei Gott, das ist, was ich glaube. Ja, als ordentliche Leute bringen wir zu Ende, was wir angefangen haben. Und alle die, die vor den Sommerferien die ersten beiden Teile erlebt haben, ich bin auch schon gefragt worden, wann kommt denn der dritte Teil von meiner kleinen Reihe? Und er kommt heute. Und für alle die, die die ersten beiden verpasst haben, habe ich auch eine kleine Wiederholung vorbereitet. Also es ist gar kein Problem, ihr könnt voll einsteigen. Jetzt habe ich hier dem Caleb ein Spielzeug entführt. Weil ich in der Einleitung gesagt habe zu dieser Serie, die da heißt, Tu Buße, oh nein, warum bin ich heute in den Gottes, Tu Buße ist das Thema, ist ein gutes Thema. Ich habe als Einleitung gesagt, beim ersten und auch beim zweiten Teil, wenn wir als Menschen versagen, wenn wir in das, was die Bibel Sünde nennt, hineinfallen, wenn wir Dinge tun, die vor Gott und auch wenn wir ganz tief in unser Herz hineingucken, vor uns selber, vor unseren Herzen nicht in Ordnung sind, tun, dann ist es wichtig, dass Gott uns überführt und dass wir uns dessen bewusst werden. Ein Mensch, der total daneben getreten hat, war Petrus. Wir wissen aus der Bibel, dass Petrus Jesus verleugnet hat. Dreimal. Und er hatte das sogar prophezeit bekommen, dass er das tun würde. Und Jesus hatte zu ihm gesagt, wenn der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und was ich vermeiden möchte, ist die Tendenz, wir hören eine Predigt und denken, ja, die Elfriede mal wieder. Ja? Oder der Fritz oder der, weiß ich nicht. Der muss, es kann sein, dass er die Predigt hören muss, aber heute ist es mir, wie die ersten Teile, auch wichtig, dass du hörst. Weil Gott hat mir gezeigt, der Hahn, der kräht für dich und für mich genauso wie für Petrus. Und darum, diese kleine Erinnerung, wenn du heute hörst, hör doch zuallererst bitte für dich. Als wir von Schottland nach Hause geflogen sind, wir waren ja Freunde besuchen und haben eine Pastorenkonferenz besucht und haben in einer Gemeinde in der Nähe von Edinburgh gepredigt. Auf dem Heimflug haben wir das letzte Exemplar der Frankfurter Rundschau erwischt. Und da war ein sehr interessanter Artikel und einen kleinen Teil davon möchte ich euch gerne vorlesen. Und zwar hat man bewiesen, dass der Mensch nicht ordentlich geradeaus laufen kann. Ich habe dir schon Geschichten gehört von Leuten, die irgendwo in der Arktis oder in der Wüste unterwegs waren und die der Meinung waren, sie gehen geradeaus, aber die plötzlich wieder an dem Punkt vorbeigekommen sind, wo sie vorher schon einmal waren. Sie haben auch etwas wiederholt, bedauerlicherweise in diesem Fall, weil sie wollten ja raus aus der Wüste oder aus dem Schnee. Jedenfalls gibt es eine Gruppe von Wissenschaftlern, die das untersucht hat. In einem Experiment sollten die Probanden mit verbundenen Augen eine kurze Strecke geradeaus gehen. Überraschenderweise liefen alle Testpersonen alsbald im Kreis. Dabei spielte die Beinlänge nicht die geringste Rolle. Also man hatte schon mal vermutet, wenn die Leute ein Bein kürzer haben als das andere, dann laufen die automatisch irgendwann im Kreis. Also das war es nicht, weil bei denselben Testpersonen war manchmal ein Rechtsdrall und manchmal ein Linksdrall zu beobachten. Außerdem veränderte sich ihre Laufrichtung auch dann nicht, wenn man ihnen Schuhe mit unterschiedlich hohen Sohlen verpasste. Die Wissenschaftler schlossen daraus, dass das Gehirn anatomische Unterschiede von vornherein berücksichtigt, wenn es den Kurs zu berechnen hat. Mithilfe von GPS-Empfängern verfolgten die Forscher die Laufwege von Versuchspersonen in natürlicher Umgebung. Eine Region in der tunesischen Sahara und ein Wald im Rheintal dienten dabei als Versuchsgelände. In diesem Experiment sollten die Probanden versuchen, sich mehrere Stunden möglichst schnurgerade vorwärts zu bewegen. Und zwar das eine Mal tagsüber, das andere Mal mitten in der Nacht. Und ratet mal, was das Ergebnis war. Das verblüffende Ergebnis, die Versuchspersonen schafften es nur dann, in geraden Bahnen zu laufen, wenn sie die Sonne und den Mond zur Kursbestimmung verwenden konnten. Ohne diese Orientierungshilfen bewegten sie sich in chaotischen Kurven vorwärts und trafen immer wieder auf ihre eigenen Spuren. Es ist tatsächlich wie im Film. Einige unserer Versuchsteilnehmer haben mehrmals ihren eigenen Weg gekreuzt, ohne es zu merken. Sobald Bewölkung am Himmel aufzog und die Sonne verdeckte, beschrieben sie mitunter scharfe Kurven und wichen vom geraden Weg ab. Am Ende wurde den Versuchsteilnehmern abverlangt, mit verbundenen Augen auf freiem Feld geradeaus zu laufen. Doch keinem gelang es, mehr als 20 Meter zurückzulegen, ohne vom Kurs abzukommen. Schließlich liefen alle im Kreis und es zeigte sich, dass sie sich im Durchschnitt nicht mehr als 100 Meter von ihrem Ausgangspunkt entfernt hatten. So, ich fand das so aussagekräftig, das kann ich euch gar nicht sagen. Ich fand das klasse. Der Mensch ist noch nicht mal in der Lage, ordentlich geradeaus zu laufen, ohne die Orientierungspunkte zu benutzen, die Gott uns gegeben hat. So, ob du nur Professor bist oder noch nicht einmal einen Schulabschluss hast, spielt dabei keine Rolle. Das war mein Ohrring, den ziehe ich mal aus. Wir laufen alle im Kreis. Das ist der Vorteil für die, die zum zweiten Gottesdienst kommen. Die haben das nicht mehr. Und ich glaube, es ist genauso, wenn wir nicht die Bibel haben als Orientierung, dann drehen wir uns auch im Kreis. Unser Leben wird nicht gelingen. Wir werden nicht ankommen, weder in der Ewigkeit bei Gott, noch im vollen Erfolg, der eigentlich für uns da ist im Leben, sondern wir werden ohne die Orientierungspunkte, die Gott uns gibt, im Kreis laufen. Und ich möchte euch helfen, heute auch mit dem dritten Teil Orientierung zu finden anhand der Bibel, Orientierung zu finden anhand dem, wie Gott möchte, dass unser Leben aussieht. Nicht, weil er uns irgendwelche Sachen klaut, die Spaß machen, sondern weil er uns liebt und weil er möchte, dass wir nicht nur uns müde laufen, sondern dass wir unsere Kraft so einsetzen, dass wir unser Ziel erreichen. Glaubt ihr das auch? Amen, ich glaube das. Okay, jetzt die kleine Wiederholung. Wir haben uns in dieser Reihe zu Buße, die sieben, manch einer hat sie Todsünden genannt, möchte ich nicht, weil jede Sünde führt zum Tode, auch die nicht zwingend hiermit aufgelistet sind. Hauptgruppen von Sünden möchte ich sie mal nennen. Hochmut, Neid, Habgier, Zorn, Trägheit, Völlerei und Wollust ist die Liste. Ich habe die Reihenfolge etwas verändert und wir haben uns anfangs angeschaut den Neid. Immer, ne, der Hahn, es geht um dich. Neid, Eifersucht, Neid, das ist das Gefühl, der hat was, was ich nicht habe, oder der sollte das am besten auch nicht haben. Minderwertigkeitsgefühle, Neid, Missgunst, Eifersucht. Es gibt wahrscheinlich nichts, auf das man nicht neidisch sein kann. Der Single ist neidisch auf den Verheirateten, der Verheiratete denkt, oh Mann, hat's der gut, der kann mal, was er will. Alles, ja, egal. Wiederholung, kurz. Zorn war das zweite, was wir uns angeguckt haben. Zorn. Die Bibel sagt, werdet los, Bitterkeit, Wut, Ärger, harte Worte, sowie jede Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Wir haben uns über eine besondere Form unterhalten des Zorns. Vielleicht erinnert ihr euch, den Standby-Zorn. Das ist wie beim Fernseher, da braucht man nicht viel Traran, es dauert auch nicht lange, bis er dann an ist, der Zorn, sondern man ist so immer bereit, in einen Ausbruch von Wut hineinzutreten beim geringsten Anlass. Und ja, wir haben das Gott abgegeben. Die dritte Sünde, Obergruppierung von Sünde, war die Habgier. Weltreiche sind gegründet, erobert, zerstört, viele Kriege geführt, viele Verbrechen begangen und viele Freundschaften und Familien kaputt gegangen an der Habgier, an der Liebe zum Geld. Und die Bibel sagt, nicht das Geld ist die Wurzel allen Übels, sondern deine Haltung, wenn sie denn negativ ist, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Das vierte, da haben sich schon einige die Köpfe eingezogen, haben gedacht, oh nein, jetzt nimmt sie mir auch das noch weg. Wir haben über das Essen geredet und über das Saufen, über das, was die Bibel Völlerei nennt. übermäßiges Essen, haben uns ein bisschen damit beschäftigt. Als fünfte Sünde hatten wir uns dann, oh wei, noch eins drauf, die Faulheit oder auch die Trägheit angeschaut. Im Buch der Sprüche finden wir ganz viel erzählt, wie faule Menschen sind. Ein fauler Mensch, heißt es dort, findet immer eine Entschuldigung. Er sagt, ich kann nicht hinausgehen, es könnte ein Löwe auf der Straße sein. Oh, ich bin sicher, da ist ein Löwe auf der Straße. So wie sich eine Tür in ihren Angeln dreht, so wälzt sich auch ein fauler Mensch in seinem Bett. Faule Menschen halten sich für klüger als sieben weise Ratgeber. Also geht die Faulheit wohl auch noch mit der Unbelehrbarkeit Hand in Hand. Wow. Gut, jetzt sind wir also nicht mehr faul, gierig, neidisch, zornig. Und das Essen haben wir auch im Griff. Und heute bleiben noch zwei Sünden übrig, die wir uns anschauen möchten und die wir auch einfach Gott abgeben. Ja, wenn ihr das wollt, also ich will das. Ich habe auch hier die Reihenfolge verändert, weil ich dachte, wenn ich über Sexualität mit euch rede, dann könnt ihr nachher nicht mehr an das andere denken. Deswegen fange ich mit dem anderen an. Ist nett, dass ich sowas von euch denke, ich weiß. Aber holt euch die CD von Christa über Vergebung und handelt um. Ich jedenfalls dachte, es wäre schlau, das so rumzumachen. Also, Stolz. Die Bibel sagt in Sprüche 16, Vers 18 etwas, was sogar der Volksmund kennt, nämlich Hochmut kommt vor dem Fall. Super. Nach Markus 7, da sagt Jesus etwas über Stolz, kommt Stolz oder Hochmut von innen, aus dem Herzen des Menschen. Ich finde die Begrifflichkeit hier ein bisschen, muss man ein bisschen gucken, weil ich denke, es gibt auch etwas wie gesunden Stolz in Maßen. Also ich bin stolz auf mein Kind, wenn es was Gutes gemacht hat, oder boah, ich bin stolz auf unsere Gemeinde, weil wir so tolle Leute haben und wie auch immer. Ja, sowas. Also Dankbarkeit und diese Art von Stolz. Deswegen ist das Wort Hochmut vielleicht etwas präziser, damit ihr wisst, was ich meine. Aus Hochmut entsteht die Überzeugung, ich bin besser, ich verdiene etwas Besseres. Sie nährt also, oder er nährt auch den Neid. Hochmut kann auch den Zorn entfachen, denn der Stolze wird sauer, wenn es nicht nach seiner Nase läuft. Ist also so ein bisschen die Mutter dieser anderen Sünden. Hochmut spricht auch aus den Statussymbolen, aus den Besitztümern, die ich in Habgier zusammengerafft habe. Der Stolze wird faul, weil er irgendwann denkt, naja, ich muss mich nicht mehr anstrengen. Und Hochmut findet sich auch in dem, der sich im Konsum und der übermäßigen Selbstverwöhnung befindet. Und auch, wenn ich denke, ich kann meine sexuelle Lust befriedigen, egal auf welche Art und Weise, ist das eine Ausdrucksform von einem stolzen, von einem unabhängigen Herzen. Petrus schreibt in 1. Petrus 5, Vers 5, alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Genau das Gegenteil von Hochmut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also wenn du gerne Gott als Feind haben möchtest, ein kleiner Tipp, werde hochmütig, werde stolz. Wer die Bibel kennt und weiß, was sie über den Teufel sagt, über die andere geistliche Macht, die Macht des Feindes, wie wir Christen sagen, dann denkt daran, er hat ja einen guten Start gehabt. Er war ein Geschöpf Gottes, sagt die Bibel, er war ein Engel, er war vermutlich der Leiter der Anbetung im Himmel, bis der Tag kam, wo er stolz wurde. Und wie sah das aus? In Jesaja 14 können wir das nachlesen. Da heißt es, wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber dachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Sein wie Gott. Sein zu wollen wie Gott. Das war die Haltung, die er hatte. Und das war die Haltung, die ihn zu Fall gebracht hat. Denn seine Hochmut kam vor seinem Fall und er ist tief gefallen. Sein wie Gott, wenn wir den Anfang der Bibel lesen, die Geschichte des Sündenfalls, dann war doch auch die Versuchung da, die Erkenntnis zu haben von Gut und Böse, den Durchblick, sein wie Gott. Die Schlange sagte zu Eva, dann werdet ihr sein wie Gott, wenn ihr das tut, was Gott verboten hat. Das ist cool, das ist lecker, komm. Ja, und wir wissen, was geschah. Was macht also Stolz? Was ist die Frucht von Stolz? Unter anderem, Stolz macht Beziehungen kaputt. Niemand, der mit einem arroganten verheiratet ist, würde sagen, wir sind uns sehr nah. Stolz, Überheblichkeit, ich bin besser als du, da gibt's keine wirkliche Intimität. Da gibt's immer nur dieses Gefälle oder das vermeintliche Gefälle. Es schafft Distanz. Viele Bilder kennen wir Menschen für Stolz. Das hohe Ross, auf dem einer sitzt, der einsame Turm, in dem wir uns hoch zurückziehen, der Pfau, der sich selbst darstellende Eitle. Viele Bilder für Stolz. Hochmut ist, finde ich auch für die Definition hilfreich, Hochmut ist der Verlust der angemessenen Perspektive, was die eigene Person und ihre Stellung betrifft. Und noch eine super Volksweisheit in Reimform. Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz. Fand ich auch gut. Weil das stolze Herz, es lässt sich ja nichts sagen. Das stolze Herz sagt, oh, lass die mal da vorne erzählen. Hier, der Erich, der ist ganz schön stolz. Und das tragisch-ironisch-witzige ist, dass es unser eigener Stolz ist, der den Stolz der anderen so unerträglich macht. Stolz hat viele Erscheinungsformen. Es gibt die intellektuelle Hochmut, die sagt, ich kann alles erklären, Gott gibt es nicht, bla bla bla. Die Wissenschaft bläht sich auf als das Ende aller Weisheit und denkt nicht daran, dass es Wissenschaftler gab, die glaubten, tut man ein altes Hemd, ein paar Körner auf den Speicher, könnte man Mäuse erschaffen. Also jemand sagte mal, Wissenschaft ist immer nur der letzte Stand des Irrtums. Wer weiß, was in 50 Jahren die Wissenschaft herausfindet und widerlegt, was wir heute glauben. Oh, hey, der ist ja noch echter als meiner. Krieg ich den auch zum Schweigen, Bernd? Vielen Dank. Der intellektuelle Hochmut, die Eitelkeit, die Äußerlichkeit macht. Die Leute lassen sich kaputt operieren. Wahrscheinlich sehen wir alle aus, oder würden wir alle aussehen, wenn wir so krank bleiben würden, wie Barbie und Ken am Ende. Wie langweilig, wie furchtbar, wie schrecklich. Mit Botox-Lippen und Körbchengröße Z oder weiß ich nicht was. Wer will das? Wer will das? Okay, jetzt habe ich das Thema doch irgendwie wieder mit eingebaut. Was eine Form von Stolz ist, und den finde ich besonders übel, das ist der religiöse Stolz. Das ist der Stolz, ich bin heiliger als du. Wenn der Heilige Geist so mit dir reden würde, wie er mit mir spricht, wenn ich morgens um 4 meine 5-stündige stille Zeit anfange, wenn du einmal die Sonne des Segens erlebst, ja, okay, aber es sind nicht immer nur die anderen. Auch du und ich, wenn wir ganz ehrlich sind, haben schon versucht, jemanden zu beeindrucken in der Art und Weise, wie wir Gott nachfolgen. So packen wir uns an der eigenen Nase und muss ich nur hochheben. Okay, muss ich mich dran gewöhnen. Jemand hat mal gesagt, in den Vergleich finde ich spitze, Stolz ist wie Mundgeruch. Man selber merkt am Letzten, dass man ihn hat. Man merkt nur, die anderen, die nehmen immer so eine komische körperlich weite Distanz ein. Warum ist das nur so? Warum mag mich keiner? Stolz ist subtil. Stolz verbirgt sich hinter vielen netten Masken. Stolz kann sogar demütig verkleidet daherkommen. Und ja. Und ich denke, wo Gott ist, ist auch ein Lachen. Und wenn ich über mich selber nicht mal lachen kann und auch nicht mal entspannt sein kann, dann ist da was nicht richtig. Demut kommt woher? Demut kommt, wenn ich mich entschließe, anzuerkennen, dass ich abhängig bin von Gott und auch von anderen Menschen. Wenn ich mich nicht isoliere und wenn ich ein lernendes Herz mir bewahre. Bernd hat das gestern in der Leiterschule erwähnt. Wir haben einen Freund, der ist Pastor in Liverpool, und der hat uns etwas beigebracht, das nennt er die 1%-Regel. Es ist nicht neu, aber es ist eine andere Art, das auszudrücken. Die 1%-Regel, sie besagt, wenn jemand daherkommt, einen Haufen dummes Zeug über dich ergießt, dich vielleicht sogar beschimpft, fertig macht, richtig negativ drauf ist und redet, dann mach nicht gleich ganz zu, sondern sag in deinem Herzen währenddessen oder danach, okay Gott, da war jetzt 99% nicht so Nettes dabei und nicht so Positives, nicht so Gutes. Wo ist das 1%, von dem ich lernen kann? Mich hat das fasziniert, zu sagen, okay, selbst von einem Menschen, wo man Vorurteil sagt, dem könnte ich gar nichts nehmen, oder wo andere Blockaden in mir sagen könnten, da kann ja nichts herkommen. Selbst von dem Menschen kann ich lernen. Ich kann von jedem Menschen lernen. Ob er mit oder ohne Gott geht. Ich will euch ein Beispiel erzählen. Vor ein paar Monaten habe ich einen Fokus in die Hand gekriegt und habe einen Artikel gelesen über Liza Minnelli. Kennt ihr alle Liza Minnelli? Willkommen, bienvenue, willkommen. So. Und das war ein Interview, boah, und die hat erzählt aus ihrem Leben, mehrere gescheiterte Ehen, viele Männer, vulgäre Ausdrücke, und ich dachte, bäh, was für eine vulgäre alte Frau, was für ein komisches Interview. Und dann haben Bernd und ich uns unterhalten, hast du schon gelesen? Und sagte, ja, ich habe, boah, hast du das Interview gelesen mit der Liza Minnelli, das war doch stark. Das war doch wohl nur vulgär, oder? War doch, boah. Und dann hat er mir erzählt, er hat was gelernt von Liza Minnelli. Und ich war völlig überrascht. Ich habe gesagt, was hast du denn von der gelernt? Und jetzt habe ich vergessen, war es die Hüfte oder die Knie, Bernd? Beide Knie. Ja. In dem Interview hat sie erzählt, dass sie durch ihren Beruf, durchs Tanzen, durch Sport, beide Kniegelenke abgenutzt hat und künstliche Kniegelenke bekommen hat für beide Beine. Und sie ist in ihren 60ern jetzt. Ja, und sie trainiert jeden Tag wie viele Stunden? 2 bis 3 Stunden trainiert sie, macht Sport, Tanz. Und Bernd sagte, ich habe von Liza Minnelli gelernt, dass es sich lohnt, nicht aufzugeben. Und dass man sogar mit 2 künstlichen Kniegelenken noch tanzen kann. So, vielleicht hätte sie sagen können, okay, meine Zeit ist vorbei, ich lege mich zur Ruhe, lege die Beine hoch. Und das fand ich, oh, da war ich erstmal still und habe drüber nachgedacht. Gedacht, ja, das stimmt. Man kann auch von einem Menschen, den man vielleicht erstmal verurteilt, weil er etwas falsch macht, eine ganze Menge lernen, wenn man die 1%-Regel beachtet und ein lernendes Herz sich bewahrt. Ein anderes Bild, was mir dazu auch gefällt, ist die Geschichte von dem alten und dem jungen Prediger, die sich unterhalten. Und der junge Prediger, der fragt den alten, ob es denn in Ordnung sei, auch weltliche, säkulare Literatur zu lesen. Und er sagt aber klar, auf jeden Fall, denn ein gutes Bienchen kann auch vom Unkraut Nektar und Pollen holen, um daraus wunderbaren Honig herzustellen. So. Ein Plädoyer gegen den Stolz. Wir haben nicht alle Antworten parat. Es könnte sein, dass du dich irrst, obwohl du dir so sicher bist. Und es ist möglich zu lernen, Versagen zuzugeben, Korrektur zu suchen. Ihr, die ihr in Zellen seid, vielleicht seid ihr mal ganz kühn und fragst mal, so unter 4 Augen, deinen Zellleiter, deine Zellleiterin, wie siehst denn du mich? Gib mir doch mal so einen Spiegel. Hilf mir doch mal. Das ist mutig, das ist Demut. Vielleicht ist es ein Experiment wert. Jetzt kommt die letzte der 7 Sünden. Ach nee, hier. Jetzt ist sofort. Das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Das altmodische Wort heißt Wollust. Ich sag mal sexuelle Sünden. Die Bibel sagt im 1. Korintherbrief, im 6. Kapitel, unser Körper wurde nicht zur Unzucht geschaffen. Er ist für den Herrn bestimmt und der Herr sorgt für ihn. Durch seine göttliche Kraft wird Gott uns von den Toten auferwecken, so wie er den Herrn von den Toten auferweckt hat. Wisst ihr denn nicht, dass eure Leiber zum Leib Christi gehören? Darf da ein Mann seinen Körper, der doch Christus gehört, mit dem einer Prostituierten vereinigen? Niemals. Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Deshalb haltet euch fern von aller Unzucht, denn keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese, denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Die Bibel sagt in den 10 Geboten, 2. Mose 20, du sollst nicht Ehe brechen und sie sagt, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Gilt auch umgekehrt. Und die Bibel sagt, im Alten wie im Neuen Testament, ich habe jetzt hier 3. Mose 18 aufgeschrieben, ein Mann soll keinen Geschlechtsverkehr mit einem anderen Mann haben, denn das ist abscheulich. Heute darf man das schon fast gar nicht mehr sagen, aber es war ja nur ein Bibelvers, den ich vorgelesen habe und der immer noch in meiner Bibel drin steht. Das Schöne ist, Gott verdammt Sexualität nicht. Er hat sie ja erfunden. Hallo, wissen wir das noch? Er hat sie erfunden als ein Geschenk für eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau ein ganzes Leben lang. Ich habe Menschen getroffen, die anders gelebt haben. Ich habe Menschen getroffen, die nicht gewartet haben. Ich habe Menschen getroffen, die homosexuelle Gefühle hatten. Viele Menschen getroffen. Und viele Menschen durften wir begleiten in seelsorgerlicher Art und Weise. Aber ich habe keinen getroffen, der wirklich im Innersten seines Herzens satt war, der außerhalb des Willens Gottes versucht hat, seine Lust abzureagieren, zu befriedigen. Da war immer noch dieses Loch im Herzen. Ein Vater schreibt an seinen Sohn, trink Wasser aus deinem eigenen Brunnen, liebe nur deine eigene Ehefrau. Warum solltest du das Wasser deiner Quelle nach draußen vergießen und dich mit anderen Frauen einlassen? Ihre Füße, gemeint sind die Füße der fremden Frau, führen in den Tod, ihre Schritte geradewegs ins Grab. Und Sprüche 6, Vers 32 sagt, wer aber Ehebruch begeht, hat seinen Verstand verloren. Nur wer sich selbst vernichten will, handelt so. Wer meint, es sei nur körperlich, der irrt, weil der geistliche Aspekt immer eine Rolle spielt, wenn wir eins werden mit einem anderen Menschen. Und die Konsequenzen können viel später kommen. Gott hat viele Bilder gebraucht in der Bibel über Untreue. Er hat sogar einen seiner Propheten, dem Propheten Hosea, eine Prostituierte heiraten lassen, als Zeichen dafür, wie das ist, wenn ein Volk seinen Gott betrügt, wenn die Menschen weglaufen, Gott untreu werden. Und das ist schon speziell. Nach dem, was ich gesehen habe, würde ich sagen, dass jemand, der seinen Ehepartner betrügt, etwa so ist wie ein Amokläufer. Weil hinterher gibt's viele schwer verletzte Menschen. Der Partner ist am meisten verletzt, aber ich sage dir, da hört es nicht auf. Und die Konsequenzen sind gravierend. Ich möchte euch etwas vorlesen, einen Brief, den ein Mädchen seinem Vater geschrieben hat. Das ist aus einem Buch, ein Buch, das helfen will, Gefühle auszudrücken. Das Buch heißt Die Wort-Bild-Methode, wenn es interessiert, und sagt, manchmal versteht der andere uns nicht. Dann benutze ein Bild, eine Metapher, einen Vergleich, um deine Gefühle auszudrücken. Und dieses Mädchen, dessen Vater hat die Ehe gebrochen und sie vergleicht das, was passiert, mit einem Unfall. Und ich möchte euch einfach vorlesen, was sie geschrieben hat. Lieber Papa, es ist schon spät am Abend. Ich sitze hier mitten in meinem Bett, um dir zu schreiben. Ich wollte in den vergangenen Wochen so oft mit dir sprechen, aber nie scheinen wir Zeit für uns alleine zu haben. Papa, ich weiß wohl, dass du dich mit jemand anderem triffst und ich weiß auch, dass du und Mama vielleicht nie mehr zueinander zurückfinden werdet. Das ist entsetzlich schwer zu akzeptieren, vor allem das Wissen, dass du vielleicht nie mehr heimkommst oder für mich und Brian ein ganz normaler Alltagspapa sein wirst. Aber ich möchte wenigstens, dass du begreifst, wie es in unserem Leben aussieht. Glaub bitte nicht, dass Mama mich gebeten hat, diesen Brief zu schreiben. Das ist nicht der Fall. Sie weiß nicht einmal, dass ich schreibe und Brian auch nicht. Ich will dich nur an dem teilhaben lassen, was mir so durch den Kopf geht. Papa, ich habe das Empfinden, als ob unsere Familie seit langer Zeit in einem hübschen Wagen dahin fährt. Weißt du, so die Art, die du immer gern als Firmenwagen hast. Ich meine die Sorte, die innen alle Extras und außen nicht den kleinsten Kratzer hat. Doch im Laufe der Jahre haben sich an dem Wagen einige Probleme herausgestellt. Er qualmt fürchterlich, die Räder wackeln und die Sitzbezüge sind zerrissen. Das Wackeln und Quietschen hat dazu geführt, dass der Wagen schwierig zu fahren ist, für Fahrer wie Beifahrer. Aber er ist noch immer ein fantastisches Auto. Zumindest könnte er es sein, und ich weiß, wenn man ein bisschen Arbeit hineinsteckt, kann er noch jahrelang laufen. Seit wir den Wagen haben, sitzen Brian und ich auf dem Rücksitz, während du und Mama eure Plätze vorne habt. Wenn du fährst, fühlen wir uns völlig sicher. Aber im vergangenen Monat saß Mama am Lenkrad. Es war abends und schon dunkel und wir waren eben um die Ecke bei unserem Haus gebogen. Plötzlich sahen wir auf und erblickten einen anderen Wagen, der außer Kontrolle geraten war und direkt auf uns zukam. Mama versuchte noch auszuweichen, aber der andere Wagen krachte trotzdem in unseren hinein. Durch den Aufprall wurden wir von der Straße und gegen einen Lichtmast geschleudert. Papa, der springende Punkt ist, kurz vor dem Zusammenstoß erkannten wir, dass du am Steuer des anderen Wagens gesessen hast. Und wir sahen noch etwas anderes. Neben dir saß eine andere Frau. Es war ein so schrecklicher Unfall, dass wir alle in die Notaufnahme eines Krankenhauses gebracht wurden. Doch als wir fragten, wo du bist, wusste niemand Bescheid. Wir wissen immer noch nicht genau, wo du bist, ob du verletzt wurdest oder Hilfe brauchst. Mama hat es ziemlich schlimm erwischt. Sie wurde gegen das Lenkrad geschleudert und erlitt mehrere Rippenbrüche, wobei ihre Lungen verletzt und um ein Haar das Herz durchbohrt wurde. Bei dem Unfall wurde die hintere Tür gegen Brian gedrückt. Er war mit Schnittwunden übersät und brach sich den Arm, der nun in Gips ist. Aber das ist nicht das Schlimmste. Er leidet noch so sehr unter Schmerzen und dem Schock, dass er mit niemand sprechen oder spielen will. Ich selbst wurde aus dem Wagen geschleudert. Lange Zeit war ich mit einem gebrochenen rechten Bein draußen in der Kälte eingeklemmt. Ich konnte mich nicht rühren und wusste auch nicht, was mit Mama und Brian passiert war. Ich hatte selber solche Schmerzen, dass ich ihnen nicht zu helfen vermochte. Es gab Zeiten seit jener Nacht, da fragte ich mich, ob noch auch nur einer von uns es schaffen werde. Obwohl es uns ein wenig besser geht, sind wir immer noch im Krankenhaus. Die Ärzte meinen, dass ich mit meinem Bein eine Menge Therapie brauche. Ich weiß auch, dass sie mir helfen können, damit es mir besser geht, aber ich wünschte mir, dass du es wärst, der mir hilft und nicht die Ärzte. Der Schmerz ist schlimm, aber viel schlimmer ist, dass wir alle dich so sehr vermissen. Jeden Tag warten wir darauf, dass du uns im Krankenhaus besuchst und jeder Tag vergeht, ohne dass du kommst. Ich weiß, es ist vorbei, aber mein Herz würde einen Freudensprung machen, wenn ich aufblicken und dich ins Zimmer kommen sehen würde. Abends, wenn es im Krankenhaus ruhig ist, fahren sie Brian und mich zu Mama ins Zimmer und dann reden wir alle von dir. Wir sprechen davon, wie sehr wir es mochten, wenn du gefahren bist und wie sehr wir uns wünschten, dass du jetzt bei uns wärst. Geht's dir gut? Hast du Schmerzen von dem Zusammenstoß? Brauchst du uns ebenso, wie wir dich brauchen? Wenn du mich brauchst, ich bin hier und ich hab dich lieb. Deine Tochter Kimberly. Das ist das erste Mal, dass ich das gelesen habe, ohne zu heulen. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Gott hat einen anderen Plan. Gott hat den Plan, Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Dann sind sie nicht mehr zwei, sondern eins. Und niemand darf sie trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Ich bin fast 2 Jahrzehnte verheiratet. Und ich weiß, dass es Zeiten gibt, die sind super. Und ich weiß, dass es Zeiten gibt, die sind vielleicht ein bisschen trockener, ein bisschen schwerer. Und ich weiß, dass man in der Ehe ein wunderbares, glückliches Leben führen kann im Bereich der Sexualität. Und wenn die Maschine mal sich ein bisschen festgefahren hat, dann gibt es Wege, wo man miteinander und mit Gottes Hilfe das Ganze wieder in Schwung bringt. Mit dem gleichen Partner, den man damals schon hatte und geheiratet hat. Und das ist etwas Wunderbares. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich ihn früh gefunden habe. Es ist ein Segen. Ich weiß, es ist Gnade, das ist nicht mein Verdienst. Ich bin ein Mensch wie jeder andere auch und hätte wahrscheinlich auch noch ein paar Dummheiten mehr gemacht. Aber es gibt auf dieser Erde keinen anderen Mann, der jemals etwas von mir gesehen oder angefasst hat, was ich nicht gehört, außer meinem eigenen. Und das ist ein gutes Gefühl. Das ist etwas Schönes. Wenn du das nicht mehr hast, fang neu an mit Gott. Das ist in Ordnung. Irgendeine Frau sagt immer, jetzt bin ich ja fast wieder Jungfrau. Jetzt fange ich ja wieder von vorne an. Mich bekehrt, habe mein Leben bereinigt. Das ist cool. Gott gibt zweite Chancen, das weiß ich wohl. Aber wenn du dich bewahren kannst, dann tu es. Es ist so kostbar und so wertvoll. Die Bibel sagt, Gott hat uns dazu berufen, heilig zu leben und nicht ein unreines Leben zu führen. Wer sich weigert, danach zu leben, der missachtet nicht etwa menschliche Vorschriften, sondern er lehnt Gott damit ab, der euch seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Manch einer meint, er wird frei, geht durch die Zellentür und merkt gar nicht, dass er das Gefängnis gerade betreten anstatt verlassen hat. So, Gott hat einen Plan und der ist gut, der ist nicht langweilig, der kann leidenschaftlich und wunderschön sein, auch nach langer Zeit der Ehe, wenn ihr investiert, wenn ihr euch auf Neues einlasst, wenn ihr kreativ seid und wenn ihr Gott einladet in eure Ehebeziehung. Eine Frage, versuche das zu kürzen wegen der Zeit, die viele immer wieder stellen, ist, warum passiert denn das auch unter Christen? Warum gibt es Menschen, die gläubig sind und die da reinfallen? Und ich habe ein paar Alarmsignale mir aufgeschrieben, die, ja, wie sagt man, roter Alarm für alle Star Trek-Fans, ja, wenn so, ja, die Lampen sollten angehen, wenn du vertrauliche Dinge einer Person des anderen Geschlechts erzählst, bevor du sie deinem Ehepartner erzählst. Wenn du übermäßig viel Zeit mit einer Person des anderen Geschlechts verbringst und Gründe erfindest, um mit ihr zusammen zu sein. Wenn du mehr Freude empfindest, mit dieser Person zusammen zu sein, als mit deinem Ehepartner. Wenn du beginnst zu denken, dass diese Person dich ja viel besser versteht als dein Partner. Oh, der kann mir so gut zuhören, der ist so nett. Der macht mir Komplimente, mein Stoffel zu Hause. Da hat mir das noch nie gesagt, dass meine Augen sind wie das Mittelmeer. Oder keine Ahnung. Ja. Man beginnt zu denken, nein, das habe ich gesagt, wenn man nicht mehr bereit ist, auf Warnungen von anderen zu hören, da ist doch nichts, meine Güte, stell dich doch nicht so an. Ist doch nichts. Wir stehen uns einfach gut. Das ist ja nur platonisch, da läuft ja nichts. Ich fühle mich vielleicht jugendlich beschwingt und besonders attraktiv, nicht mit dieser Person zusammen sein. Romantische Gefühle kommen auf. Und ein besonders interessantes Merkmal, Alarmsignal ist auch, man verteidigt diese Beziehung aggressiv so. Aber eigentlich verleugnet man, dass man eigentlich tief drin selber weiß, das ist nicht so gut, weil ich nenne das mal emotionalen Ehebruch. Und das ist der Einstieg, wenn man nicht die Bremse zieht in das, was unweigerlich folgt. Und dann kommt körperliche Intimität. C.S. Lewis hat gesagt, das, was wir tun und das, was wir nicht tun, hat ewige Folgen. Wie kriege ich denn jetzt nun meine Lust in den Griff? Nicht durch Anstrengung, nicht durch gute Vorsätze alleine oder durch, oh, nein, ich kann nicht hin, ich kann nicht hin, ich kann nicht hin. Wir brauchen Hilfe. Und eines verrate ich dir, Es ist gut, sich einem anderen Menschen des gleichen Geschlechts anzuvertrauen, um Gebet zu bitten und einfach auch zu kapitulieren, zu sagen, Gott,
liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.
Ich will das nicht. Es kommt. Ich brauche Hilfe. Weil warum fallen Leute, die sehr religiös, sehr gesetzlich sind, sonst in die fetten sexuellen Sünden? Weil sie versucht haben, es alleine zu packen. Nicht das Gesetz macht uns frei, sondern der Geist Gottes. Und ein Satz, das ist der Schlusssatz, den ich als einen Schlüssel, da könnt ihr noch eine Weile drüber nachdenken, euch mitgeben möchte, der heißt, wahre Liebe schützt vor falscher Liebe. Wahre Liebe schützt vor falscher Liebe. Ja, dazu gehört, eine gesunde Ehe zu haben, zu investieren in diese Beziehung der Liebe. Aber ich glaube, noch davor gehört dazu, Gott zu lieben von ganzem Herzen und sich lieben zu lassen von ihm. Und mein Herz füllen zu lassen, satt werden zu lassen mit ihm. Weil dann laufe ich nicht Gefahr, mir das zu holen auf andere sexuelle oder ja sonstige ungute Weise. Lasst uns doch bitte gemeinsam aufstehen vor Gott und eine Zeit ja von Gebet haben. Und Herr, ich danke dir, dass du uns Orientierungspunkte gegeben hast in deinem Wort für unser Leben. Ich danke dir, Gott, dass wir nicht im Kreis laufen müssen, sondern dass du uns Sonne und Mond oder in diesem Fall dein Wort geschenkt hast, damit wir die Schritte gehen, die uns gerade ausführen, die uns ankommen lassen, die uns das Ziel finden lassen. Und Gott, ich bete für jeden, der jetzt hier ist oder der die CD hört, dass du uns hilfst, diese Orientierungspunkte wertzuschätzen, sie wahrzunehmen und uns danach auszurichten. Gott, wir sind Menschen, wir alle sind schwach, wir alle brauchen deine Kraft und deine Hilfe und wir alle haben Fehler gemacht und werden sicherlich auch noch einige machen. Aber ich bete, Gott, dass du uns hilfst, Korrekturen vorzunehmen, wenn wir angefangen haben, eine Kurve zu laufen, uns wieder auf den Weg zurück zu bewegen, damit wir ankommen bei dir. Und ich möchte ein Gebet vorbeten, ein Gebet der Hingabe an Gott. Und ich möchte einladen, dass ihr mir das nachbetet, wenn das eurer Entscheidung und eurem Willen entspricht. Herr Jesus Christus, danke für die Orientierungspunkte der Bibel. Danke für deine Liebe. Und den guten Plan, den du für mein Leben hast. Ich entscheide mich, dir zu vertrauen und niemand sonst. Was du sagst, zählt für mich. Bitte vergib mir meine Schuld und reinige mich, denn ich will dir gehören. Amen. Amen. Ich möchte das Lobpreisteam einladen, nochmal nach vorne zu kommen, uns mit einem Anbetungslied kurz zu dienen. Und ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Ihr lieben Technikmänner, vielleicht könnt ihr mir jetzt das Bild an die Wand werfen. Das ist ein Gemälde von Van Gogh, da ist es schon, super. Ich kenne das, das heißt Erste Schritte. Das ist ein kleines Mädchen, was das Laufen gerade so gelernt hat oder lernt. Und da ist der Papa, der alles fallen lässt und Schaufel und Arbeit sein lässt und sagt, komm her, mein Kind. Das ist für mich das Größte und das Schönste, dass du Schritte machst auf mich zu. Und ich möchte euch einladen, kurz und knackig Schritte auf Gott zuzumachen, im Gebet, an eurem Platz oder vor dem Kreuz. Und wenn jemand da ist, der dieses Gebet von eben zum ersten Mal gebetet hat, den möchte ich einladen, zu Marianne, dem netten Mann mit der hohen Mathematik heute Morgen, und zu Silvana zu gehen. Die möchten euch gerne etwas schenken und helfen auf dem Weg mit Gott. So lasst uns dafür so 3-4 Minuten nehmen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zu Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.